Weltfunk.
Hallo, wir sind hier wieder mit Weltfunk. Hier mit Sandro, Daniela und ich, Alejandro. Und wir werden heute ein ganz interessantes und spannendes Thema haben. Wir werden heute über Sexismus sprechen. Wir werden auch eine ganz interessantes Interview mit Judith Langonski haben. Wir werden uns beschäftigen mit den Fragen, was ist Sexismus? Wer ist betroffen? Was sind die gesellschaftlichen Folgen von Sexismus? Und wir werden auch Sexismus in der Arbeitsmarkt sprechen. Wir werden der Gender Pay Gap oder sowas wie die Geschlechtereinkommenslücke besprechen. Warum eigentlich verdienen Frauen weniger als Männer? Wird mehr Transparenz für mehr Lohngerechtigkeit in der Arbeitsplatz? Frauenquoten in der Arbeitsmarkt? Solche Themen werden wir jetzt heute sprechen. Und was können wir eigentlich machen, um die Gender Pay Gap zu reduzieren? Am Ende werden wir über Feminismus sprechen. Was ist Feminismus? Entwicklung der Feminismus bis heutzutage. Digitalfeminismus und die MeToo-Bewegung. Ganz, ganz interessanten Punkten werden wir heute haben.
Okay, ja. Wir haben heute eine interessante Interviewpartnerin für unsere Sendung. Und zwar sprechen wir mit Judith Langowski. Sie ist Redakteurin beim Tagesspiegel und hat Gender Studies studiert. Hallo Judith.
Hallo. Ja, ich freue mich, hier teilzunehmen und auf eure Fragen zu antworten, zu dem Thema zu diskutieren, was mich schon lange beschäftigt. Und genau, ich habe einen Master in Gender Studies gemacht und danach im Bereich Genderungleichheiten, Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt geforscht und arbeite jetzt als Journalistin.
Ja, um Genderungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt wird es später noch gehen. Jetzt erstmal wollen wir uns allgemein so eine Einleitung geben ins Thema Sexismus.
Meine Frage an dich wäre zuerst, was ist eigentlich Sexismus? Gibt es da eine klare Definition?
Also Sexismus ist, wenn man das betrachtet wie Rassismus, die Diskriminierung einer Person aufgrund ihres Geschlechts. Also nur allein, weil eine Person bestimmte Züge, die diesem Geschlecht zugewiesen werden, aufweist oder äußerlich auf ein Geschlecht passt, männlich, weiblich, und aufgrund dieser Charakteristika diskriminiert wird, also Nachteile erfährt. Das kann persönlich sein, das kann, also dass man irgendwie auf der Straße irgendwie schlecht behandelt wird als Frau, aber es kann natürlich auch ganz offiziell öffentlich sein, wenn man zum Beispiel als Frau, also ich sage jetzt eher Frau, weil eher Frauen Sexismus erfahren. Wenn man zum Beispiel als Frau einen Job nicht bekommt, weil man möglicherweise schwanger werden könnte und der Arbeitgeber sich dadurch einen Nachteil ersinnt. Und das ist auch gesetzlich verboten. Also da gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich eben gegen alle möglichen Formen von Diskriminierung einsetzt, unter anderem eben Rassismus und Sexismus. Und dadurch sind halt Menschen geschützt, dass sie nicht aufgrund dieser Eigenschaften diskriminiert werden.
Du hast jetzt gesagt, es betrifft vor allem Frauen. Ich würde mal sagen, je weiter rechts wir gucken, desto lauter sind auch die Stimmen, dass ja auch Männer betroffen sind. Würdest du der Aussage widersprechen oder können auch Männer von Sexismus betroffen sein?
Also theoretisch könnten sie auch von Sexismus betroffen sein. Also wenn man ganz einfach sich die Theorie, jemand wird aufgrund seines Geschlechts benachteiligt, anguckt. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich so ist, weil in unserer Gesellschaft, das sieht man am Gender Pay Gap, das sieht man an den Statistiken zu Gewalt gegen Frauen, die sehr viel höher sind als Gewalt gegen Männer durch Frauen. Und an verschiedenen anderen Zahlen kann man ablesen, dass strukturell und geschichtlich Frauen immer in der benachteiligten Position waren. Also werden sie von diesem Diskriminierungsaspekt mehr betroffen sind als die Männer, weil sie einfach in der Position sind, dass sie nicht die Mächtigen sind. Und diskriminieren kann eher die Person, die eine Macht über eine andere Person hat. Deshalb würde ich sagen, ja, theoretisch könnte das auch Männer betreffen. Ich bin mir sicher, dass es auch Männer gibt, die sich sexistisch behandelt fühlen. Allerdings fällt mir da jetzt spontan auch kein großes Beispiel ein. Es ist also nicht ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, zumindest nicht so wichtig, wie der Sexismus der Frauen trifft.
Du hast jetzt Sexismus insbesondere auf Diskriminierung bezogen. Sexismusvorwürfe geschehen ja auch, wenn Menschen was sagen, ohne jetzt die Person direkt zu diskriminieren. Wo fängt bei dir da Sexismus an, wenn es um Sprache geht, und wo ist die Kritik dann vielleicht überzogen?
Also ich glaube, überzogen kann halt immer nur die betroffene Person sagen. Wenn eine Person sich irgendwie benachteiligt fühlt, diskriminiert fühlt aufgrund ihres Geschlechts, dann sollte man der Person erstmal zuhören. Und ob das dann überzogen ist oder nicht, kann man eventuell debattieren. Es gibt natürlich, also es gibt offene Diskriminierung, wenn wirklich jemand gesagt wird, du als Frau oder du als Mann bekommst irgendeine Position nicht, weil wir hier eine Frau oder einen Mann wollen. Aber es gibt natürlich auch sehr viel indirekte Diskriminierung, und das bedeutet zum Beispiel, dass du das in einem Gespräch, wo Männer und Frauen zusammenstehen, vielleicht Männer viel mehr Redezeit haben als Frauen, was ja auch statistisch gesehen oft der Fall ist. In dem Blick ist es jetzt nicht unbedingt offen, dass die Frauen weniger reden, sondern es sind strukturelle Sachen in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass diese Frauen sich eben eher zurückhalten. Und das sind alles so indirekte kleine Sachen, die aber dieses ganze System aufbauen. Also auch total wichtig sind, finde ich, das anzusprechen, auch wenn es vielleicht überzogen klingen mag, auf den ersten Blick, aber alle diese kleinen Schritte führen ja dazu, dass wir diese Diskriminierung dann akzeptieren, weil wir sie als natürlich in unserer Gesellschaft sehen.
Bei Sexismus geht es natürlich, wie du auch schon gerade gesagt hast, zum Beispiel um ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Und was wir jetzt noch nicht angesprochen haben direkt, ist, was ist mit Menschen, die sich jetzt nicht männlich oder weiblich beschreiben würden? Nur eins von sehr vielen Beispielen. Es gibt auch intersexuelle Menschen, die männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale haben können, oder Transgender oder transsexuelle Menschen. Wo würdest du das im Kontext Sexismus einordnen?
Also diese Menschen, die sich weder einem Geschlecht noch dem anderen zugewiesen sehen, oder die zum Beispiel ein Geschlecht bei der Geburt zugewiesen bekommen haben, aber sich dem anderen mehr zugehörig fühlen und das dann irgendwann in ihrem Leben so schwierig wird, so zu leben, wie die Gesellschaft es von denen erwartet, dass sie dann ihr Geschlecht umwandeln möchten. Diese Menschen haben natürlich noch viel schwierigeren Sexismus zu kämpfen. Also Sexismus in dem Sinne, dass wirklich ihr Geschlecht oder ihre Art, wie sie ihr Geschlecht leben, nicht akzeptiert wird. Und das würde ich sagen, ist auch Sexismus, weil es ja auch eine Diskriminierung auf Basis ihres Geschlechts oder ihres Geschlechts, und nicht in dem Sinne Mann oder Frau, sondern eben ihres Geschlechts, wie sie das interpretieren, wie sie das ausleben möchten, wie sie das fühlen ist. Und sie können das nicht so leben. Sie können nicht so leben, wie sie sich fühlen, weil die Gesellschaft sagt, du musst aber diese Charakteristika aufweisen, weil in deinem Pass steht, du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Und deshalb ist es halt total wichtig, dass es Institutionen gibt, wie das Bundesverfassungsgericht, das jetzt festgestellt hat, dass es ein drittes Geschlecht geben darf. Also man darf man darf angeben, dass man sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Und das erleichtert natürlich die Sache für Menschen schon mal total, die sich nicht dem einen oder anderen deutlich zuordnen können und das auch nicht möchten.
Das geht ja in Afghanistan, wenn ich richtig informiert bin, zum Beispiel auch schon viel länger als in Deutschland. Um nochmal ein bisschen auch bei der Geschlechterfrage zu bleiben, weil das ja auch ein bisschen ein emotionales Thema ist. Es gibt ja auch GenderwissenschaftlerInnen, die der Meinung sind, Geschlecht, das ist eigentlich eine Konstruktion, das machen wir in der Gesellschaft, und eigentlich ist es gar nicht so relevant, weil wir sehr auf biologische Merkmale reduziert werden. Würdest du dem zustimmen?
Also genau, das ist eine, die, sage ich mal, Kernfrage der Genderwissenschaften. Eine Kernfrage, es gibt ja da viele, es ist ein sehr weites Feld. Aber eine wichtige Frage, die auch lange diskutiert wird und ich glaube sehr politisch ist und sehr polarisierend ist. Grundsätzlich ist es, versteht das Judith Butler, die eben diese Sex-Gender-Debatte auch sehr mitgeprägt hat, so, wenn man das jetzt mal runterbricht, ist natürlich viel komplizierter und man muss diese Texte oft lesen, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Aber wenn man das erstmal runterbricht, kann man das so verstehen, dass es gibt einfach zwei verschiedene Arten, Geschlecht zu sehen. Einmal das Biologische, also was sehen wir tatsächlich an Geschlechtsmerkmalen, wie wir es im Biounterricht lernen. Und andererseits das soziale Geschlecht, also wie leben wir. Und die grundsätzliche Sache, woran die GenderwissenschaftlerInnen auch arbeiten, ist, zu zeigen, dass diese beiden das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht nicht miteinander übereinstimmen müssen. Es kann sein, dass du eine Frau bist und genau so dich fühlst, wie es von dir als Frau erwartet wird. Aber allein das zu hinterfragen, ob man das muss, ist schon total der Fortschritt. Und das erlaubt es eben Leute, die intersex sind, die transsexuell sind oder die einfach nicht genau in diese Rolle reinpassen wie ihre Gesellschaft. Und das sind ja auch auf der ganzen Welt ganz verschiedene Erwartungen. Also wie ihre Gesellschaft, in der sie leben, es von ihnen erwartet, so möchten sie nicht leben. Und wenn man quasi diese Theorie dahinter hat, dein biologisches Geschlecht sagt nichts darüber aus, wie du dich fühlen musst, als Frau oder als Mann, gibt einem total viel Freiheiten, dann tatsächlich so zu leben, wie man möchte. Und deshalb ist die Debatte, glaube ich, gar nicht so sehr, es gibt kein Geschlecht, oder wie sollen wir, ja klar, sondern eher, wir sollen nicht auf diese biologischen Merkmale reduziert werden, sondern wir sollen versuchen weiterzudenken und zu hinterfragen, was die Gesellschaft von uns erwartet, aufgrund dieser biologischen Geschlechtsmerkmale.
Ja, das Bild von der Hausfrau, die eigentlich nur für die Kinder zuständig ist und vielleicht noch für das Verpflegen vom Mann, das kennen wir alle aus der Vergangenheit. Wie würdest du sagen, ist denn der heutige Stand? Und vor allem, wenn wir auf verschiedene Dinge gucken, wie die Medien oder Werbung, Mode oder auch unsere Sprache. Wo stehen wir da jetzt? Vielleicht in Deutschland, aber auch global?
Ja, also ich glaube, es ist global eben sehr unterschiedlich. Ich will jetzt eher mal über Deutschland reden oder Deutschland und so, ja, das ist ja wahrscheinlich in verschiedenen westlichen Ländern ähnlich. Also sehen die Werbung, da werden natürlich Geschlechterstereotype immer noch total benutzt. Also dass eine Automarke mit schicken Frauen auf einer Messe irgendwie das Auto bewirbt oder dass Kindershampoos für Mädchen in Pink und für Jungs in Blau verkauft werden. Das wird von der Werbung einfach total als Marketing benutzt, weil, und ich denke mal, das hat auch damit, also es regen sich ja auch viele Leute drüber auf, aber für sehr viele Leute ist das einfach passend. Das passt zum Mann und das passt zur Frau und deshalb kaufen sie dann dieses Produkt, weil sie sich als Frau damit eher identifizieren. Oder sie möchten für ihre Tochter lieber ein rosa Shampoo und kein blaues. Und deshalb meine ich, dass es in unserer Gesellschaft trotzdem noch total starke Rollenbilder gibt und viele Frauen oder Männer auch gerne diese Bilder behalten möchten. Aber es ist natürlich auch jetzt so eine Pluralität. Also es gibt sehr viele Leute, die das dann kritisch sehen oder die, wie sie aufgewachsen sind, eben das nicht mehr zu diesem Rollenbild passt und die das dann anders leben. Also es ist alles total im Wandel. Aber ich will jetzt nicht auch zu optimistisch sein und sagen, wir haben diese Hausfrau, Mutter und Vollzeitarbeitender Banker, Vater oder was auch immer überschritten. Also sehr viele Sachen in unserer Gesellschaft auch gesetzlich, also Steuerrecht zum Beispiel, bauen immer noch auf diesen Rollenbildern auf.
Okay, das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand und gucken wir mal auf Europa, da gibt es ja schon einen Trend, dass das Europa ein bisschen nach rechts abdriftet. Und meine Frage wäre an der Stelle, hat das jetzt auch Auswirkungen auf den Sexismus, der vorhanden ist, oder ist er eher davon unberührt? Weil es könnte ja sein, dass sich menschenfeindliche Einstellungen hauptsächlich gegenüber anderen Gruppen auswirken und nicht unbedingt gegenüber Frauen.
Nee, also das ist auf jeden Fall Teil dieser Rhetorik der rechten Parteien. Ob man jetzt nach Osteuropa guckt oder auch in Deutschland mit der AfD, also wir hatten ja letzte Woche erst hier in Berlin eine Demo der AfD für Frauenrechte, was ja erstmal positiv klingt, aber wenn man hinter die Oberfläche guckt, sieht man, dass die Frauenrechte da oder gegen Sexismus mit Rassismus gekämpft wird. Also man nutzt quasi diese Feindbilder der muslimischen Männer, der Einwanderer, die scheinbar mehr gegen Frauen, also mehr Angriffe gegen Frauen tätigen als deutsche Männer. Und hetzt damit gegen diese Männer. Also da wird Sexismus wirklich strategisch genutzt oder Geschlechterrollen werden strategisch genutzt, um diesen Rassismus zu befördern. Mhm. Und andererseits hast du auch in diesen rechten populistischen Regierungsstilen, politischen Stilen in Osteuropa zum Beispiel auch ganz stark dieses traditionelle Familienbild, was wieder auferstehen soll. Gerade in eben Ländern, die 40 Jahre lang Sozialismus hatten, wo eben Frauen Vollzeit gearbeitet haben, sich gleichzeitig auch um die Kinder gekümmert haben, aber Vollzeit arbeiten mussten und dementsprechend auch also gesetzlich von Anfang an rechtlich total gleichgestellt waren und jetzt aber nach diesem Fall des sozialistischen Systems werden jetzt in dieser unsicheren Periode eben die traditionellen Bilder wieder ausgegraben. Die Frauen sollen zu Hause bleiben, sollen sich um die Kinder kümmern und eben öffentliche Einrichtungen, Kitas und so weiter verlieren an Unterstützung. Und man geht wirklich einen Schritt zurück. Also es ist nicht nur so, dass es Sexismus betrifft, sondern dass es tatsächlich strategisch genutzt wird, eben in dieser populistischen Weise, um zu sagen, wir geben euch Sicherheit, indem wir euch dieses traditionelle Familienbild zurückgeben.
Okay, vielen Dank soweit. Wir hören jetzt erstmal ganz kurz einen Song von Mona Haidar und der heißt Hijabi. Das ist eine feministische, muslimische Rapperin und danach geht's gleich weiter mit Themen zum also mit dem Thema Sexismus im Weltfunk und mit dem Gender Pay Gap, mit Feminismus und vielen anderen Sachen. Deswegen bleibt dran und schaltet gleich wieder rein.
Weltfunk.
Ja, da sind wir wieder. Wir, das sind Sandro, Alejandro und Daniela und unsere heutige Interviewpartnerin Judith Langowski, mit der wir über Sexismus und Geschlechterrollen reden heute. Im kommenden Abschnitt wollen wir uns mit der sogenannten Gender Pay Gap beschäftigen. In Deutschland liegt der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen 22% unter dem durchschnittlichen Stundenlohn von Männern. Oft wird dann angeführt, Frauen würden nur deshalb weniger verdienen, weil sie sich freiwillig für schlechter bezahlte Berufe entscheiden. Aber das würde mich jetzt interessieren, warum sind denn ausgerechnet sogenannte Frauenberufe wie etwa in der Pflege so schlecht bezahlt?
Das hat mehrere Gründe. Also die Berufe, die Frauen oft ausüben, die von ihnen erwartet werden, haben viel mit Sorge für andere Menschen zu tun. Also zum Beispiel Pflegerin, Erzieherin, Lehrerin und so weiter. Und diese Sorgeberufe werden in unserer Gesellschaft irgendwie als was Natürliches gesehen. Also eine Frau kann einfach aus dem Grund, dass sie vielleicht schon mal selber Kinder hatte oder dass sie Kinder bekommen kann, eben gut mit Kindern umgehen und deshalb soll sie diesen Beruf machen. Das bedeutet aber auch, dass dieser Beruf nicht unbedingt als irgendwas gesehen wird, was besonders viel Ausbildung erfordert oder besonders viel gute Kenntnisse oder Fähigkeiten. Also auch wenn Leute das natürlich sehr wertschätzen, dass sie ihre Kinder in eine Kita schicken mit guten Erzieherinnen. Aber so allgemein gesellschaftlich wird es nicht anerkannt und deshalb auch nicht, oder nicht, also der finanzielle Wert dahinter wird nicht gesehen. Es wird nicht gesehen, wie viel es der Gesellschaft bringt, dass wir gut gepflegte Eltern haben oder gut ausgebildete Kinder. Und das führt natürlich dazu, dass dann eben die Löhne auch geringer sind und natürlich viele andere Gründe, zum Beispiel auch gewerkschaftlicher Organisationsgrad bei Pflegerinnen ist eben viel geringer als bei Metallarbeitern. Und das führt natürlich auch dazu, dass also es gibt einfach nicht diesen Hintergrund, diese starke gewerkschaftliche Bewegung, die eben erreichen kann, dass die Löhne nach Tarif bezahlt werden und dass diese Tariflöhne hoch genug sind.
Warum sind Berufe überhaupt so oft als typisch weiblich oder typisch männlich angesehen? Also ich kenne männliche Erzieher, ich kenne weibliche Ingenieurinnen. Warum ist das so untypisch?
Das hat historische Gründe. Also wie gesagt, Frauen sind ja erstmal relativ spät, wenn man sich unsere Zeitrechnung anguckt, ins Berufsleben so voll eingestiegen, dass sie auch tatsächlich arbeiten konnten. Also in Deutschland hatten in den 50er Jahren haben sehr wenige Frauen wirklich Vollzeit gearbeitet. Und dann haben sie natürlich erstmal die Berufe gesucht, in denen sie gesellschaftlich akzeptiert waren. Und das waren eben eher diese Berufe, die wir heute als weiblich darstellen. Das sind auch Berufe übrigens, in denen man besser Teilzeit arbeiten kann. Und da eben in Deutschland, also in Westdeutschland vor allem, Frauen von Frauen erwartet wurde, dass sie sich um die Kinder kümmern und sonst als Rabenmutter galten, haben sich eben die Jobs gesucht, bei denen sie dann auch mal in Teilzeit gehen können oder bei denen es möglich, also bei denen es eben auch anerkannt war, wenn man in Teilzeit geht oder dass das irgendwie in den Schichtplan passt und dass man nicht zu viel Verantwortung übernimmt, weil wenn man sehr viel Verantwortung übernimmt, dann muss man doch irgendwann nur noch Vollzeit arbeiten. Dann kann man sich ja nicht mehr um die Kinder kümmern und es gibt nicht genug Kindertagesstätten und die Schulen sind um eins zu Ende und dann muss ja immer zu Hause sein, das Mittagessen gekocht haben und ganz viele Gründe, die dazu führen, dass Frauen in bestimmte Berufe nehmen und das führt wiederum dazu, dass wir denken, nur Frauen können diese Berufe machen oder nur Männer können diese Berufe machen. Und das kann sich nur ändern, wenn eben immer mehr Frauen in die untypischen Berufe gehen und immer mehr Männer in die untypischen Berufe und sich dann quasi unser Bild von diesen Berufen ändert.
Du hast gerade schon das Stichwort Teilzeit genannt. Tatsächlich arbeiten Frauen ja viel häufiger in Teilzeit als Männer, haben auch mehr Karriereunterbrechungen, eben Mütter. Männer hingegen machen zum Beispiel mehr bezahlte Überstunden und auch das spielt natürlich alles in die Gender Pay Gap hinein. Könnte man da einfach sagen, die Gesellschaft hat eindeutig unterschiedliche Erwartungen oder hat die Gesellschaft unterschiedliche Erwartungen an arbeitende Frauen einerseits und arbeitende Männer andererseits?
Ja, auf jeden Fall kann man das sagen. Also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es spielt alles Hand in Hand und es gibt so Beispiele, wo irgendwie ein Firmenchef erst zugelassen hat, dass seine männlichen Mitarbeiter in Elternzeit gehen, nachdem irgendwie sein Sohn auch ein Kind bekommen hat und er gemerkt hat, dass es gut ist für den Sohn, auch mal mit dem Kind zu Hause zu bleiben. Also es sind wirklich sehr persönliche Erfahrungen, persönliche, wie man aufgewachsen ist, welche Rollen man kennt, die erst dazu führen, dass sich sowas ändern kann.
Jetzt nochmal ein anderer Aspekt, nämlich Bildung. Mehr Frauen als Männer schaffen das Abitur und beginnen ein Studium. Wenn man sich jetzt aber mal Promotionen oder Habilitationen anschaut, liegen da statistisch gesehen wieder die Männer vorne. Wollen Frauen einfach keine Karriere machen?
Das könnte man natürlich so sagen, wenn man das aus den Statistiken abliest. Aber da muss man sich halt auch nochmal anschauen, in welchem Zeitraum eines Lebens so eine Promotion stattfindet. Also meistens ist das so ab 30, zwischen 30 und 35, würde ich halt sehr sagen, ist so der klassische Zeitpunkt für eine Promotion, vielleicht noch ein bisschen länger bis 40 so. Und das war natürlich auch genau die Zeit, in der Frauen, wenn sie dann noch keine Kinder hatten, noch Kinder bekommen haben können, bevor es dann irgendwann ein bisschen zu gefährlich wird und das nicht mehr so gut klappt. Und deshalb, da gerade, also dann eben diese, also du meintest ja, du hast vorhin auch den Stichpunkt Erwerbsunterbrechung gesagt, also wenn du da die Erwerbsunterbrechung reinsetzt und sagst, ich möchte jetzt erstmal ein Kind bekommen, dann muss ich nochmal vielleicht ein Jahr aussetzen, weil ich keine Kinderbetreuung finde, dann machst du da schon voll die Lücke rein und für viele Frauen ist es dann nicht mehr möglich, wieder einzusteigen und zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich nochmal um eine Promotion, weil das ist ja wiederum wenig Geld, wie soll das dann das Kind finanziert werden in eine kleine Familie und so solche Faktoren spielen dann da eben rein, dass dadurch, dass eben diese Zeiträume und dass von Frauen auch erwartet wird, dass sie zu Hause bleiben mit dem Kind, und diese Zeiträume sich so überschneiden und wir auch nicht als Gesellschaft akzeptieren, dass jemand vielleicht erst mit 40 promoviert oder noch später und dann noch eine Karriere macht, obwohl wir ja lange leben. Also diese Zeiträume spielen ja alle mit rein, dass Frauen in der Hinsicht benachteiligt werden oder sich weniger Frauen dafür entscheiden dann.
Gut, jetzt haben wir also einerseits den Karriereweg und die Berufswahl als Faktoren für die Gender Pay Gap, aber auch bei gleicher Arbeit im gleichen Job verdienen Frauen ja häufig weniger als Männer. Wie kann denn das sein?
Ja, also da würde ich auch viel auf eben diese Erwerbsverläufe, unterschiedlichen Erwerbsverläufe hinweisen. Also wenn eben Frauen mal aussetzen wegen Teilzeit oder wegen Elternzeit, die ja immer noch, ist ja immer noch so, wir haben ja 14 Monate Elternzeit insgesamt, von denen der Mann aber nur 2 Monate nehmen muss. Das bedeutet meistens, dass der Mann dann auch nur 2 Monate nimmt und dadurch natürlich meistens die Frau länger weg ist vom Arbeitsmarkt. Und dann entsteht in meisten Firmen eben wird das nicht gut gesehen. Das wird ja nicht so gesehen, ach, die hat jetzt ausgesetzt, aber sie hat natürlich ihr Kind erzogen oder hat sich ums Kind gekümmert. Das schätzen wir jetzt besonders, also kriegt sie jetzt eine Gehaltserhöhung. Ne? Sondern dann wird gesagt, ja, die war nicht da, dann muss sie nochmal irgendwie ein bisschen zurückstecken. Bei den Männern hingegen ist immer noch oft der Fall, dass ein junger Vater, gerade weil er ein Kind bekommt, also weil die Familie wächst, eine Gehaltserhöhung bekommt. Weil die Bosse, die Chefs, besonders wenn es männliche Chefs sind, dann denken, der muss sich ja um die Familie jetzt kümmern, da ist Zuwachs gekommen, also braucht er auch mehr Geld. Und bei Frauen wird das nicht so gesehen. Also das ist zum Beispiel ein Faktor, der dazu beiträgt. Dann gibt es natürlich auch noch Gehaltsverhandlungen, bei denen Männern offensiver verhandeln als Frauen. Frauen sich oft nicht zutrauen, diese Verhandlungen wirklich offensiv zu machen. Das ist ein weiterer Faktor, aber das ist natürlich auch sehr abhängig von der Person und das kann auch gelernt werden.
Am 1. Januar diesen Jahres ist ja das sogenannte Entgelttransparenzgesetz in Kraft getreten. Arbeitnehmer haben somit einen Anspruch zu erfahren, was ihre Kollegen oder was ihre Kollegen durchschnittlich verdienen zumindest. Glaubst du, dieses Gesetz wird helfen oder kann helfen, die Gender Pay Gap zu schließen, wenn Frauen wissen, dass sie weniger verdienen als männliche Kollegen beispielsweise?
Das ist auf jeden Fall ein Anfang und wie du sagst, ja, Frauen wissen dann, was männliche Kollegen verdienen, beziehungsweise auch umgekehrt und das kann natürlich dabei, also das ist total wichtig dafür, dass sich irgendwas ändert, ist eben mehr Transparenz. Allerdings betrifft dieses Gesetz erstmal nur sehr große Unternehmen, also Unternehmen ab einer Firmengröße von irgendwie 200 Personen und dann ab 500 Personen gibt es dann nochmal eine Extrapflicht. Und das Problem dabei ist, dass sehr viele, also überdurchschnittlich viele Frauen in den kleineren Unternehmen arbeiten, also in Unternehmen mit 10, 15, 20 Mitarbeitern. Und diese Unternehmen wiederum haben überhaupt nicht die Pflicht, irgendwas zu offenbaren. Also werden die meisten Frauen nicht von diesem Gesetz profitieren. Und es muss ausgebaut werden und es muss alle Unternehmen betreffen. Aber das ist ein Start und dann hoffentlich kann das auch mit den richtigen Politikern und dem politischen Willen ausgebaut werden.
Auch Frauenquoten werden ja diskutiert, um eben mehr Frauen in Führungspositionen und somit auch besser bezahlte Arbeit zu bringen. Gesetzliche Regelungen gibt es da in Deutschland ja bisher auch nur für Aufsichtsräte großer Unternehmen, wobei sich natürlich auch andere Unternehmen bemühen, freiwillig eben ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu erreichen. Kritiker bemängeln dann, dass das zur Bevorzugung von Frauen gegenüber besser qualifizierten Männern führen würde. Was sagst du dazu? Ist die Frauenquote einerseits ein angemessenes, andererseits aber auch überhaupt wirksames Mittel, um diese Gender Pay Gap zu verringern?
Also für die Gender Pay Gap im übertragenen Sinne ja. Also wenn du mehr Frauen in Führungspositionen hast, mehr Frauen, die Entscheidungen treffen, dann wird dieses Ganze, die Erfahrung von Frauen eben mit Elternzeit, in Verhandlungen und so weiter, werden eben die Arbeitskultur dahingehend ändern, wenn das also ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist, dass eben nicht nur eine männliche Arbeitskultur dominiert, sondern auch die weibliche Perspektive mit Einfluss findet und dann eben Frauen weniger benachteiligt werden. weil sie eben diese Normen selber mit einbringen können. Allerdings, so genau, und dann an sich finde ich also die Quote auf jeden Fall ein gutes Mittel. Es ist natürlich nicht alles, man braucht natürlich mehr als so eine Quote, man braucht strukturelle Veränderungen, gesetzliche Veränderungen, die weitergehen als nur eine Quote. Aber es ist natürlich so, dass in Ländern, wo zum Beispiel also keine Quote für das Parlament existiert, sagen wir jetzt, also gehen wir jetzt mal in die politische Ebene, dass dort die Frauenquoten wirklich sehr weit unten sind im Keller. Und in den Ländern, wo eine Frauenquote existiert für die Politik, da funktioniert es gut. Also vielleicht ist es tatsächlich nötig, dass wir solche Quoten haben, auch wenn wir es gerne ohne lösen würden.
Wir haben auch bereits darüber gesprochen, dass Frauen, vor allem Mütter, vermehrt nur in Teilzeit oder für eine Weile gar nicht arbeiten. Kann man die Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt verringern, indem man die Vereinbarung von Familie und Beruf fördert?
Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wie man das tut. Wenn man das nämlich so tut, dass man, also da muss tatsächlich auch eben mit einbezogen werden, die verschiedenen Erwartungen, die Rollenerwartungen, die verschiedenen, die Männer und Frauen zuteil kommen. Und wenn man eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur für Frauen verbessert, wird sich nicht viel ändern. Also man muss wirklich akzeptieren und befördern, dass auch Männer familiäre und Sorgearbeit übernehmen und das auch wertschätzen. Also es gab irgendwie so Beispiele eben aus der akademischen Welt, wo Leute dann nicht nur ihre publizierten Bücher auf den Lebenslauf geschrieben haben, sondern auch wie viele Kinder sie erzogen haben, als quasi ein Achievement, einen Erfolg in ihrem Leben, der auch Zeit in Anspruch nimmt und der wertgeschätzt werden muss. Also diese Wertschätzung ist, glaube ich, extrem wichtig und diese Wertschätzung, das bezieht sich dann natürlich auch auf Sorgearbeit im professionellen Bereich als Erzieherin, Pflegerin, dass die besser bezahlt werden. Wenn dieser ganze Bereich wertgeschätzt wird, dann, glaube ich, wollen dann auch mehr Leute zu Hause bleiben, weil sie wissen, dass tut sich dadurch ihnen keinen Nachteil in ihrem Beruf auf.
Als entsprechende politische Maßnahme zur Vereinbarung von Familie und Beruf, die auch explizit Männer einbezieht, also Väter einbezieht, gibt es ja seit einigen Jahren das sogenannte Elterngeld. Das wird nach Geburt des Kindes bis zu 12 Monate lang gezahlt, um eben den Lohnausfall auszugleichen, wenn die Eltern daheim bleiben. Es kann 2 weitere Monate bezahlt werden, wenn eben beide Partner in Elternzeit gehen. Also in der Regel heißt das der Vater zusätzlich zur Mutter. Es macht also insgesamt 14 Monate, die kann man sich frei aufteilen. Und trotzdem ist es meistens so, die Frau bleibt ein Jahr zu Hause oder bis zu ein Jahr und der Vater eben nur diese minimale Anzahl von 2 Monaten. Warum teilen sich so wenige Familien das einfach 7-7 auf? Beide bleiben gemeinsam 7 Monate beim Kind.
Weil das, es gibt mehrere Gründe. Erstens ist es einfach ein finanzieller Grund. Dadurch, dass Frauen weniger verdienen, macht es mehr Sinn, wenn die Frau länger zu Hause bleibt, weil dieses Elterngeld anteilig gezahlt wird. Also man bekommt dann irgendwie 60% und nach einer Weile noch weniger des Gehalts. Wenn allerdings das Gehalt des Mannes wegfällt, dann fällt mehr Geld weg. Insgesamt für die Familie. Also macht es für die meisten Familien finanziell mehr Sinn, wenn die Mutter länger zu Hause bleibt als der Vater. Also das ist wiederum so ein Teufelskreis, sein Pay-Gap ist zu hoch, die Frau verdient zu wenig, deshalb bleibt die Frau zu Hause, deshalb wird sie auch in Zukunft weniger verdienen, bla 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 bla. Dreht sich immer so weiter. Und das einzige gute Beispiel kennen wir eben aus den skandinavischen Ländern, wo die Pflicht ist, dass beide Partner jeweils 7 oder 6 Monate Elternzeit nehmen, weil das in Norwegen jetzt, glaube ich, auch wieder zurückgedreht wurde von den konservativen Partei. Und das funktioniert dann. Also dann bleiben tatsächlich auch beide, also dann müssen sie ja, sonst fällt dieses Geld weg. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man das tatsächlich gesetzlich irgendwie gesellschaftliche Veränderungen bewirken will, ist das eben auch gesetzlich zu verankern.
Eine letzte abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, angenommen, die Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt würde jetzt in den kommenden Jahren vollständig abgebaut, also alles, worüber wir gerade gesprochen haben. Glaubst du, das hätte auch positive Auswirkungen auf andere Aspekte des Sexismusproblems?
Ja, na klar, also ich meine, die beiden Sachen bedingen sich ja. Wir hätten ja keine Geschlechterungleichheit, wenn wir keinen Sexismus hätten. Wenn wir die Frauen genauso wertschätzen würden wie Männer, wenn wir ihnen die gleiche gesellschaftliche Stellung zustimmen würden, und dann würden sie ja auch nicht, dann würden sie genauso mächtig sein. Und diese ganze Sexismusdebatte, wie sie genannt wird, ist ja ein Machtproblem. Also es ist ja ein Machtunterschied zwischen Männern und Frauen, die von Männern, von manchen Männern ausgenutzt wird. Und hätten wir dieses Ungleichgewicht nicht, dann müssten wir auch in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt nicht mit diesen Ungleichheiten kämpfen. Dann würden wir Frauen und Männer erstmal jetzt so geschlechtsmäßig gleichmäßig behandeln. Dann gibt es natürlich ganz viele andere gesellschaftliche Unterschiede, Klasse, Ethnie, Herkunft, Religion und so weiter, die eben da reinspielen, wie eine Person wahrgenommen wird. Aber wenn das Geschlecht erstmal nicht interessant wäre, dann würde das sich natürlich auch positiv auf alle gesellschaftlichen Bereiche auswirken.
Okay, vielen lieben Dank für deine Antworten und dieses sehr, sehr interessante Interview. Dankeschön.
Genau, und das war auch ein sehr langes Interview, deswegen gönnen wir euch jetzt ein bisschen Entspannung mit ein bisschen Musik von der Interpretin Faulenzer, und von dem Album Einhorn Rap spielen wir jetzt Schönheitsideale.
Weltfunk.
Ja, wir sind im Weltfunk und wir haben ganz viel über Sexismus gesprochen. Zu Gast haben wir Judith Langowski.
Wir haben jetzt ganz viel über Sexismus geredet, über die dunkle Seite praktisch. Gucken wir doch mal zur hellen Seite, dem Feminismus. Kannst du vielleicht uns mal erzählen, woher der Feminismus kommt? Seit wann können wir überhaupt von so einem Kampf gegen Sexismus sprechen?
Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen. Ich will jetzt keinen konkreten einen Zeitpunkt festmachen. Also es gab in jedem Jahrzehnt, jedem Jahrhundert irgendwelche Frauen, die aktiv für ihre Rechte gekämpft haben, mehr oder weniger öffentlich. Ne? Aber was man jetzt so in der modernen Zeitrechnung vielleicht als Anfangspunkt machen kann, ist eben der Kampf um das Frauenwahlrecht, also die Suffragetten. In Deutschland gab es die ersten Wahlen 1919. 1918 wurde das Frauenwahlrecht also gesetzlich verankert. Und so um den Dreh war das halt fast überall in Europa. Also so nach dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hat halt die Frauen ganz viel mitgeholfen und dann sollte denen als Belohnung eben das Frauenwahlrecht gegeben werden. Das war ein sehr, sehr großer Kampf. Also in England besonders kennt man diese Bilder von Frauen, die eben ins Gefängnis gekommen sind, die gefoltert wurden für ihre Aktionen, die natürlich auch so ziviler Ungehorsam waren, also auch Bomben legen und so. Fensterscheiben einschlagen, demonstrieren für ihr Recht wählen zu dürfen. Also das wurde auch wirklich stark bekämpft und es war eine militante Frauenbewegung. Es gab natürlich auch immer moderatere Frauenbewegungen, die gesagt haben, wir wollen unsere Rechte, aber wir werden dafür jetzt nicht so kämpfen mit so martialischen Mitteln. Genau, also ich glaube, Feminismus, das muss man auch von Anfang an sagen, hat sehr viele unterschiedliche Strömungen, die sich auch nie einig waren. Also ich glaube auch diese Sache, ach, die Feministinnen streiten sich schon wieder, das ist auch so eine Art, das Versuchen runterzuspielen, wobei eigentlich gehört es zum Feminismus dazu, dass es verschiedene Strömungen gibt, die sich kritisch miteinander auseinandersetzen. Dann haben wir eben diese erste Welle, die zum Wahlrecht geführt hat. Danach kam so in den 50er, 60er Jahren die zweite Welle, die Frauen, die in der 68er-Bewegung mit auch dann eben immer stärker für Frauenrechte gekämpft haben, für Selbstbestimmung über den Körper, für Abtreibungsrecht und so weiter. Und mittlerweile sind wir in der dritten oder manche sagen sogar schon vierten Welle angekommen, wo man eben nochmal so einen Aufschwung von Feminismus auch insbesondere mit Einbezug von schwul-lesbischen und queeren Aktivismus. Also wirklich zu sagen, Feminismus betrifft nicht nur Frauen und nicht nur Frauen, die sich heterosexuell sehen, sondern es geht auch um sexuelle Identität. Es geht darum, auszudrücken, frei auszudrücken zu dürfen, wie du dein Geschlecht lebst. Und das ist, glaube ich, jetzt der große, also da gibt es auch wieder eine Debatte innerhalb des Feminismus, wie geht man mit transsexuellen Menschen um, wie kämpft man für die Rechte von denen, und da gibt es total große Debatten und Leute, die sich da nicht einig sind.
Du hast jetzt gerade noch das Wort queer genannt, ich glaube, das ist nicht allen geläufig. Kannst du es nochmal ganz kurz erklären?
Ja, also queer hat so eine Geschichte, dass man, also im Englischen bedeutet straight, man ist heterosexuell, also man ist gerade, man steht auf eben das Geschlecht, was eben gesellschaftlich erwartet ist. Queer dagegen ist eben die Abwendung davon, man ist nicht straight, man ist nicht eben normkonform. Man interessiert sich vielleicht sogar für das gegensätzliche Geschlecht, aber vielleicht auch nicht, und man möchte sich dem auch nicht unbedingt anpassen. Also es ist nicht unbedingt, also es geht ein bisschen weiter als so schwul und lesbisch, sondern es ist auch ein bisschen so eine Perspektive, dass man verschiedene sexuelle Identitäten akzeptiert und man muss sie auch nicht unbedingt so krass definieren.
Okay, dann kommen wir wieder zurück zum Feminismus, und wir leben ja in einem digitalen Zeitalter. Ist Feminismus deiner Meinung nach auch global heute? Und falls du das bejahen würdest, denkst du, das hat auch was mit der Digitalisierung zu tun?
Ja, es ist global. Es war aber auch schon länger global. Also Digitalisierung trägt natürlich viel dazu bei. Aber auch schon in den 70ern gab es globale Frauenbewegung. Es gab die UN-Dekade für Frauen zwischen 1975 und 1985, wo es auf drei Konferenzen eben Frauenrechtlerinnen von der ganzen Welt sich getroffen haben im Rahmen dieser UN-Konferenz und gemeinsame Ziele für Frauenrechte erarbeitet haben. Also es ist nichts Neues, dass sich Frauen weltweit für Frauenrechte gemeinsam einsetzen. Natürlich ist immer die Frage, wer da mitmachen kann. Also es erreicht nicht immer alle, und genauso ist es auch beim digitalen Feminismus. Da können natürlich auch nur die mitmachen, die eben Zugang zu diesem Diskurs haben, nicht nur zu den digitalen Möglichkeiten, aber vielleicht auch verstehen, worum es geht, weil das sind oft auch sehr Debatten, wo es irgendwie um so Themen geht, die vielleicht nicht jeder, wo nicht jeder Anschluss findet, weil man erstmal so ein Hintergrundwissen haben muss, um zu wissen, was da überhaupt debattiert wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine globale Bewegung heutzutage. Und die Digitalisierung hilft dabei.
Ja, es gibt auch die Hashtags Aufschrei und MeToo, die ja zum Beispiel bei Twitter viel verwendet werden, aber auch auf Facebook. Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was mit diesen Hashtags bewirkt werden soll, wie sie funktionieren und wer sie einsetzt.
Ja, also Hashtags werden ja benutzt, um bestimmte Kampagnen zu markieren. Also zu sagen, ich spreche mich ja zu diesem Thema aus und benutzen Hashtag, und damit können dann andere Leute nachverfolgen, was alles zu diesem Thema gesagt wurde. So mal ganz grob. Und diese Hashtags sind halt besonders bekannt geworden, wenn es eben um irgendwelche kontroversen Themen geht oder irgendwelche Themen, wo irgendwas Wichtiges aufgedeckt wurde. Zum Beispiel Aufschrei vor ein paar Jahren, da ging es darum, dass Sexismus, also dass Frauen öffentlich über ihre Erfahrungen mit Sexismus reden sollten. Es ging auch ausgehend von eben also Sexismus, der von Politikern oder anderen öffentlichen Personen ausging. Und das war vor ein paar Jahren. Damit wurden quasi die Netzfeministinnen in Deutschland auch, glaube ich, erstmal so richtig berühmt. Und MeToo kam dann im letzten Jahr. Das ging von einer Schauspielerin aus. Allerdings hat das Ganze, also diese Schauspielerin hat diesen MeToo-Hashtag jetzt so bekannt gemacht und damit darauf hingewiesen, dass sie auch, also MeToo, in ihrem Beruf Sexismus erfahren hat, und zwar in dem Sinne, dass jemand, der eben in der mächtigeren Position war, sie sexuell belästigt hat, und wenn sie da nicht mitgegangen wäre oder wenn sie da nicht mitgegangen wäre, hätte sie bestimmte berufliche Erfolge nicht gehabt. Und es ging halt darum, wie halt Frauen eben aufgrund ihres Geschlechts besser manipuliert werden oder eher manipuliert werden als Männer. Aber manche Männer haben sich dann auch wieder besser ausgesprochen, die eben auch diese Erfahrung gemacht haben. Aber besonders Frauen, die dann halt in ihrem Beruf sexuell belästigt wurden und dadurch eben bestimmte Sachen, wenn sie entweder mitgemacht haben, um halt weiterzukommen, um ihren Beruf machen zu können, oder eben nicht mitgemacht haben und dadurch eben große Nachteile erfahren haben. Genau, bei MeToo wurde schon, dieser Hashtag ist halt jetzt erst so berühmt, aber diese Phrase MeToo und diese ganze Idee dahinter, das hat schon vor 10 Jahren eine schwarze Frauenrechtsaktivistin in den USA angefangen, und diesen Hashtag hat dann halt die Schauspielerin aufgegriffen.
Denkst du denn, das bringt was? Also die Hashtags Aufschrei und MeToo, haben sie schon was bewirkt vielleicht? Oder ist es eher sowas, was ein bisschen als Klicktivism verschrien werden könnte?
Ich denke, es hat auf jeden Fall was gebracht, dadurch, dass wir halt jetzt viel mehr drüber reden als davor. Und das ist auch viel, ich meine, es dauert alles. Ne? Also die Frauen kommen hervor, sagen ihre Geschichten, und dann wird es immer Leute geben, die ihnen nicht glauben. Und es sind ja viele Leute, die ihnen nicht glauben. Und die sagen, sie übertreiben. Oder sie sagen, dass es nicht wichtig, was da passiert, aus irgendeinem Grund. Aber ich finde es total wichtig, dass das überhaupt angesprochen wird. Also dass wir jetzt immer noch, und es ist schon bestimmt 3-4 Monate her, dass eben diese ganze Debatte in Deutschland angekommen ist. Und wir reden immer noch drüber. Wir haben immer noch große Artikel in Zeitungen, wo der Bericht drüber. Mehr Frauen kommen hervor, es könnte natürlich noch viel mehr sein, aber es spricht die Frauen schon mal an. Und eine wichtige Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, ist, wie gering überhaupt die Anzeigerate bei sexuellen Übergriffen ist. Also die liegt irgendwo bei 4%, 5% von sexuellen Übergriffen, die überhaupt bei denen überhaupt Anzeige erstattet wird. Das bedeutet, dass ganz, ganz viele Frauen sich nicht trauen, mit diesen Sachen hervorzukommen. Und ich glaube, egal wie sehr das jetzt irgendwelche Glamour-Schauspielerinnen sind, mit denen sich die Leute vielleicht nicht so identifizieren können, die eben jetzt ihre Geschichten ausgepackt haben, oder egal wie lange diese Geschichten auch her sind, diese Übergriffe, es bringt trotzdem was, weil die Frauen jetzt merken, die andere Frauen, die eben täglich oder ja in ihrem Leben diese sexuelle Übergriffe erlebt haben, merken, aha, da steht jemand vorne und erzählt genau diese Geschichte, die ich vielleicht auch erlebt habe. Und dann habe ich Mut, das auch zu tun. Und das muss ganz, ganz oft passieren. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt reicht und dass wir jetzt quasi genug darüber geredet haben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, und ich glaube, es ist wichtig.
Okay, vielen Dank für deine Einschätzung, Judith Langowski.
So, wir sind hier zurück, und wir hatten ein ganz, ganz interessantes und dynamisches Interview mit Judith. Vielen Dank. Wir haben über Sexismus gesprochen. Was ist Sexismus? Jetzt haben wir ein besseres Bild, hoffentlich, über was Sexismus ist. Wir haben immer noch in dieser Gesellschaft 2017 immer noch eine Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern. Frauen verdienen weniger als Männer, und eigentlich haben wir auch einen ganz interessanten Punkt gesprochen, warum eigentlich diese Arbeiten, die Frauen machen, sind weniger wert in dieser Gesellschaft. Weniger verdienen diese in diese ganzen Arbeiten, die mit Sorgen von anderen Menschen zu tun haben. So, am Ende haben wir auch über Feminismus, diese Sozialbewegung gegen Sexismus, gesprochen. Und dort fand ich sehr interessant und sehr wichtig dieses Thema mit der MeToo-Bewegung und Verbindung mit den dunklen Ziffern. Da ist in diese Probleme mit die Gewalt, die sexuelle Gewalt gegen Frauen, die nicht angezeigt werden, die nicht öffentlich oder polizeilich bekannt werden. Diese MeToo-Bewegung hat uns gezeigt, dass es immer noch ein großes Problem ist. dass einfach die Frauen gerne nicht zu der Polizei und machen die Anzeigen, wenn sie die sexuelle Gewalt leiden. Ich habe eine Zahlen hier, eine Fakten hier, die zum Beispiel so vergleichen, dass von einem Studium in verschiedenen Bundesländern und zum Beispiel in diesem Vergleich in Niedersachsen wurden in 2014 etwas 7% der sexuellen Delikte angezeigt. Aber 94% der Autodiebstähle. So, ich konnte mir auch gut vorstellen, wie wäre diese Gesellschaft, wenn nur 7% von den Autodiebstählen angezeigt werden. Ne?
Oder wenn es keine Autos mehr gäbe.
Ja, vielleicht. So, ich weiß nicht, was ihr Sandro und Dani, Daniela, zu sagen haben. Ob ihr noch...
Ich würde sagen, wir haben für heute genug gesagt. Nächste Sendung ist in 4 Wochen. Es wird gehen um das Thema Degrowth. Also wir wollen ein bisschen aufheben mit dem Mantra, die Wirtschaft muss wachsen. Genau, wir freuen uns über jeden und jede, die wieder einschaltet. Ansonsten verantwortlich für diese Sendung waren
Sandro Eiler,
Alejandro Ceballos
und Daniela Beckmann.
So, wir sehen uns. Oder wir hören uns.